Sie hören den Kurier.
Die Zahl der Corona-Infizierten und leider auch der Corona-Toten steigt trotz Lockdown weiter an. Noch mindestens bis 8. Dezember müssen wir Abstand halten. Viele sehnen sich daher bereits nach der Impfung gegen das Coronavirus. Viele allerdings auch nicht, denn in den letzten Jahren ist die Impfskepsis gestiegen. Zu Unrecht, wie alle wissenschaftlichen Studien belegen. Doch jetzt haben wir es mit neuen, sehr rasch entwickelten Impfstoffen zu tun, die noch dazu auf neue Methoden setzen. Wie sicher also sind die Impfstoffe wirklich? Welche Nebenwirkungen kann es geben? Und vor allem, wann werden die ersten Impfungen auch verfügbar sein? Das frage ich gleich den Infektionsmediziner und Impfexperten Herwig Kollaritsch. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Tag 21 des Teil-Lockdowns und Tag 7 des harten Lockdowns. Und erstmals gibt es so etwas wie einen Silberstreif am Horizont. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt es jetzt erste Anzeichen einer Abwärtstendenz bei den Pandemiezahlen. Nur 3.145 Corona-Tests sind von Sonntag auf Montag positiv gewesen. Aber Anschober hat heute früh bei einer Pressekonferenz auch gesagt, dass die Montagszahlen traditionell immer die niedrigsten sind, weil ja am Sonntag klarer Weise am wenigsten getestet wird. Insgesamt sind die Zahlen weiter zu hoch und wir müssen runter, wenn das Gesundheitssystem nicht überlastet werden soll.
Wir müssen bis zum Ende des harten Lockdowns noch einen weiten Weg hinuntergehen. Wir sind da noch viel, 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 viel zu hoch und deswegen sollte uns diese erste etwas geringere Zahl motivieren, dass wir diesen Weg sehr, sehr konsequent in den nächsten 2 Wochen weitergehen.
Und auch dann, wenn der harte Lockdown zu Ende ist, werden wir wohl kaum gleich zum Alltag zurückkehren können. Es soll nur schrittweise geöffnet werden. Als erstes die Schulen.
Wir werden Schutzmaßnahmen haben, Schutzmaßnahmenbegleitende brauchen, die verhindern, dass das passiert, was worst case wäre, nämlich dass wir dann mit den Tagen der Feiertage mit großem Tempo in die dritte Welle hinein stolpern. Das muss auf jeden Fall vermieden werden.
Sagt Anschober. Und auch wenn die Neuinfektionen sinken, die Zahl der Todesfälle durch Corona ist weiter sehr hoch. Wieder gab es 71 neue Tote in den letzten 24 Stunden. Mein Kollege Kevin Kader hat sich daher die Sterblichkeit in Österreich im heurigen Jahr genauer angesehen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Kevin.
Hallo Elias.
Ja Kevin, wie schaut's denn jetzt aus mit der Sterblichkeit, vor allem im Vergleich zu den Jahren davor?
Also man sieht eindeutig, dass es in Österreich eine leichte Übersterblichkeit gibt, vor allem im Vergleich zu den Durchschnittswerten von 2000 bis 2019. Mhm. Es ist nicht im ganzen Jahr so, aber man hat halt von diesen 45 Wochen gibt's jetzt die Daten und das sind 30 Wochen über dem Durchschnitt.
Kannst du schon sagen, welche Monate da besonders herausragen?
Ja, also wenig überraschend ist es vor allem im Frühjahr, Anfang März bis so Mitte, Ende April, also quasi genau die Phase auch, wo der erste Lockdown war. Mhm. Und die zweite Phase hat dann begonnen so Mitte Oktober.
Okay.
Und ab da steigt es dann auch. Und dann, das sieht man auch, das geht auch Hand in Hand mit den Corona-Todesfällen. Also das lässt sich dann schon verbinden.
Das heißt, es ist davon auszugehen, dass die Zahlen also jetzt im November noch weiter steigen werden?
Ja, weil diese Todesfälle immer ein bisschen zeitversetzt kommen. Es wird jetzt so sein, dass die Neuinfektionen hoffentlich, oder beziehungsweise man sieht es auch schon in den Zahlen, ein bisschen nach unten gehen. Die Todesfälle werden aber noch ein bisschen steigen, bis sie dann tatsächlich wieder rückläufig sind.
Welche Todesarten werden da genau berücksichtigt?
Da werden alle Todesarten berücksichtigt. Also es ist eine Statistik von der Statistik Austria, die zurückreicht bis ins Jahr, glaube ich, bis in die 70er Jahre sogar, wo einfach pro Kalenderwoche die Todesfälle in Österreich dargestellt werden und da werden einfach alle Todesarten, die es irgendwie gibt, mit einberechnet.
Es könnte aber auch ein anderes Event dazu geführt haben, dass die Zahlen steigen, zum Beispiel eine starke Grippesaison. Diese Zahlen hier, sind die jetzt ausschließlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen?
Nicht nur ausschließlich auf die Corona-Pandemie, aber man sieht, dass in der Phase, wo die Corona-Todesfälle gestiegen sind, auch die Gesamtzahl der Todesfälle in Österreich steigt. Dementsprechend kann man das schon miteinander verbinden.
Und wenn man sich jetzt auch die Neuinfektionen ansieht, gibt es da eine Verbindung zwischen den Todesfällen und auch den Neuinfektionen?
Ja, also grundsätzlich sieht sieht man, dass immer bevor die Todesfälle ansteigen, die Neuinfektionen auch drastisch ansteigen. Und quasi, wie ich schon vorher erklärt habe, zeitversetzt nach den Neuinfektionen treten dann die Todesfälle ein. Und das sieht man sowohl im Frühjahr als auch jetzt im Herbst.
Das heißt, auch wenn jetzt die Neuinfektionen sinken, kann es sein, dass die Todesfälle noch eine Zeit lang höher bleiben.
Genau, richtig, ja.
Danke, Kevin.
Danke, Elias.
Ja, wenn uns das Virus eines gezeigt hat, dann das, dass wir geduldig sein müssen. Jede Maßnahme kommt erst mit Tagen Verspätung. Viele Entscheidungen werden im Blindflug getroffen, auch weil die Datenlage nicht immer eindeutig ist. Und wir haben eine gewisse Corona-Müdigkeit. Noch nicht einmal ein Jahr ist die Corona-Krise alt, aber es kommt einem viel, viel länger vor. Viele sehnen sich nach ihrem alten Leben zurück, mit unbeschwerter Freizeit, Treffen mit Freunden und Urlauben. Für viele ältere Mitmenschen geht es aber schlicht darum, bei einer Erkrankung nicht daran zu sterben. Und das geht Stand jetzt nur mit einer Impfung. Derzeit gibt es im Westen drei Impfstoffe, die vor der Zulassung stehen. Zwei Impfstoffe, nämlich jene von Pfizer-BioNTech und Moderna. Bei ihnen liegt die Wirksamkeit bei Doppelimpfungen nach vorläufigen Daten bei rund 95%. Und auch der britische, schwedische Pharmakonzern AstraZeneca hat jetzt positive Daten zu einem Coronavirus-Impfstoff vorgelegt. Das Vakzin verhindere mit 70%iger Wahrscheinlichkeit eine Erkrankung an Covid-19, schreibt das Unternehmen. Es soll vor allem für ältere Menschen gut verträglich sein. Aber es gibt auch Bedenken bei einem so rasch entwickelten Impfstoff. Was, wenn die Forscher etwas übersehen haben und es doch schwerwiegende Nebenwirkungen gibt? Am Telefon begrüße ich jetzt einen Infektionsmediziner und Impfexperte, Herwig Kolleritsch. Herr Kolleritsch, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Bitte klar.
Herr Kolleritsch, wir haben jetzt mehrere Impfstoffe, die in ihrer Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten sind, unter anderem zum Beispiel auch von Pfizer, BioNTech, Moderna oder AstraZeneca. Da gibt es immer wieder auch Leute, die davor warnen, dass die auch hohe Risiken haben. Wie schätzen Sie die Risiken genau von diesen Impfstoffen ein?
Also von hohen Risiken zu sprechen, ohne dass man auch nur den geringsten Anhaltspunkt dafür hat, finde ich ein bisschen unverfroren, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach allem, was wir bisher wissen, und das ist immerhin schon relativ viel, weil alle drei Impfstoffe, die Sie genannt haben, haben schon an sich ihre Phase 3 Untersuchung weitgehend abgeschlossen. Und hier reden wir von Gruppengrößen von 30 bis 40.000 Menschen. Mhm. Haben also alle drei Hersteller übereinstimmend eigentlich gezeigt, dass diese Impfstoffe nach bestem Wissen und Gewissen gut verträglich sind. Sie sind nicht perfekt in der Verträglichkeit, das muss auch gar nicht sein. Das heißt, eine gewisse Reaktogenität in dem Sinn, dass man was für sich nach der Impfung einmal, dass einem der Arm ein bisschen wehtut oder dass man sich am Tag ein bisschen müde oder zerschlagen fühlt, das sind Dinge, die wir einkalkulieren bei Impfungen und die wir auch ganz bewusst in Kauf nehmen, aber von schwerwiegenden Nebenwirkungen oder gar von lebensbedrohlichen Nebenwirkungen ist keine Rede.
Unter den gut geprüften Vakzinen, die Sie jetzt auch angesprochen haben, sind zwei mit sogenannten mRNA-Impfstoffen. Können Sie ein bisschen erklären, wie diese mRNA-Impfstoffe funktionieren? Und da ist die große, sind ja die großen Bedenken, dass diese ja das Erbgut des Menschen verändern könnten.
Ja, also um es ganz kurz zu schildern, wie gesagt, das ist grob. Also die Fachleute mögen mir das verzeihen, dass ich das so stark vereinfache. Mhm. Im Wesentlichen geht es darum bei einem mRNA-Impfstoff, dass der Organismus nicht einen Eiweißkörper angeboten bekommt, gegen den er Antikörper bildet, so wie das normalerweise bei Impfstoffen der Fall ist, sondern in dem Fall bekommt er den Bauplan für einen solchen Eiweißkörper initiiert und er stellt dann in seinem Organismus selbst, und zwar in den sogenannten Ribosomen, wo die RNA abgelesen wird, die zugehörigen Proteine, die dann als Antigene gelten, her. Und diese Antigene werden dann vom Immunsystem in entsprechender Art und Weise prozessiert und eine Immunantwort ausgebildet. Es ist ein völliger Holler, ja, das sage ich also ganz bewusst so deutlich, zu behaupten, dass diese Impfstoffe etwas mit einer Erbgutveränderung zu tun haben. Die kommen nicht einmal in die Nähe des Zellkerns. Ja, okay. Wo also unsere DNA drinnen liegt, sondern sie sind im Zytoplasma, wie wir das nennen. Und dort, wie gesagt, sitzen eben diese Ribosomen, die aus jedem Stück RNA, das dort herumschwirrt, ablesen und dazugehörige Protein bilden. Und dann gibt es noch zusätzlich Wächter sozusagen in der Zelle, die diese RNA dann als fremd erkennen und das Immunsystem zusätzlich anregen. Und jedes Stück RNA, das dort herumschwirrt, wird nach dem Ablesen durch körpereigene Enzyme zerstört.
Okay.
Also das heißt, es gibt auch keine Nachhaltigkeit bei diesem Impfstoff.
Gibt es noch andere Risiken bei diesen RNA-Impfstoffen? Die Impfungen sollen ja oft ein bisschen weniger gut verträglich sein. Wir haben ja darüber schon gesprochen.
Das kann durchaus richtig sein. Schauen Sie, es ist so, wenn ich eine besonders gute Immunantwort induzieren will, dann muss ich sowohl das sogenannte adaptive Immunsystem, also das, was ganz spezifisch gegen einen bestimmten Erreger Antikörper bildet, ansprechen. Ich muss aber auch das angeborene Immunsystem, das ein bisschen unspezifischer ist und das vor allem über Botenstoffe auch gesteuert wird, ansprechen. Und diese Botenstoffe sind sozusagen des Pudels Kern, wenn man das so nennen will. Wenn ich die angeborene Immunantwort stark anspreche mit einem Impfstoff, dann werden solche Botenstoffe ausgeschüttet. Und diese Botenstoffe bedingen systemische Reaktionen. In dem Sinn, dass es zum Beispiel immer ein bisschen Fieber geben kann, dass man sich ein bisschen nicht wohlfühlt. Mhm. Kopfschmerzen sind ganz typisch. Müdigkeit ist ganz typisch.
Wie lange kann das anhalten?
Naja, ein paar Tage maximal. Mhm. Also im Normalfall dauert sowas 1-2 Tage an und ist relativ leicht auch bekämpfbar mit den üblichen Mitteln, die wir kennen, was weiß ich, mit Paracetamol und solchen Sachen. Also das ist kein großes Problem. Der entscheidende Punkt ist, dass eine Impfreaktion, wie ich sie jetzt geschildert habe, etwas bewusst auch Sinnvolles darstellt.
Also etwas Positives.
Natürlich, weil es natürlich nichts anderes widerspiegelt, als dass unser Immunsystem auf das anspricht. Das ist genau dasselbe, wie wenn wir, was weiß ich, mit einem Schnupfenvirus infiziert werden und dann Fieber kriegen. Das ist alles andere als eine Reaktion unseres Immunsystems.
Kommen wir zu den zweiten Impfstoffen, nämlich dem sogenannten Vektorimpfstoff, der auch neu entwickelt worden ist. Wie schaut der aus? Wie funktioniert der? Und gibt es auch hier Bedenken?
Also hier erstens einmal gibt es schon zumindest zwei zugelassene Impfstoffe auf der Welt. Mhm. Einen gegen Ebola, gegen dieses berühmte hämorrhagische Fieber. Und ein zweiter Vektorimpfstoff ist ein Dengue-Virus-Impfstoff. Das ist eine durch Techniken übertragene hochfieberhafte Allgemeininfektion, die in den Tropen vor allem vorkommt. Also hier diese Plattform sozusagen, dass man mit Vektorviren arbeitet, das kennt man schon länger. Prinzip ist recht einfach. Man nimmt sich ein Virus her, das den Menschen nicht krank macht. Es gibt eine ganze Reihe von Viren, mit denen wir infiziert werden können, aber die sozusagen, die uns wurscht sind.
Nicht zum Ausbruch einer Krankheit führen, ja? Mhm.
Genau. Und so ein Virus kann ich mir jetzt hernehmen und kann in sein Genom einen Genabschnitt einbauen, der für ein wichtiges Protein kodiert, gegen das ich Antikörper bilden will. Also im Fall von Covid-19 ist das immer dieses berühmte Spike-Protein. Ja? Mhm. Wenn ich das einbaue in das Genom dieses Adenovirus, mit dem ich dann später impfe, dann sieht unser Immunsystem ein verändertes Adenovirus, was sich das für das Immunsystem ausschaut, als wäre ein Covid-Virus. Aber es hat natürlich die biologischen Eigenschaften des ursprünglichen Adenovirus. Mhm. Das heißt, es kann uns nicht krank machen, aber es induziert die Immunantwort, die auch beim normalen Covid-Virus gegeben wäre.
Okay.
Ja, also mit anderen Worten, man kann das sehr vereinfacht ausdrücken, das ist ein Schaf im Wolfspelz.
Mhm. Ja. Wie oft müssten denn jetzt beide Impfstoffe, die jetzt da in der Entwicklung schon so weit fortgeschritten sind, auch dann wirklich indiziert werden? Muss man da mehrmals zu einer Impfung gehen oder reicht da ein einziges Mal impfen?
Nach dem, was wir bisher bei den Impfstoffen, die Sie genannt haben, wissen, wird zweimal geimpft. Das ist notwendig, um eine gute Immunantwort zu induzieren. Wenn Sie mich dann fragen, wie lange diese Immunantwort anhält, kann ich Ihnen sagen, das wissen wir noch nicht. Mhm. Aber dadurch, dass die Personen, die jetzt in der Phase 3 der verschiedenen Firmen eingeschlossen waren, weiter beobachtet werden, werden wir von diesen Probanden regelmäßig Daten bekommen, die uns dann eine Einschätzung erlauben, wie wir sozusagen im Feld, wenn wir jetzt dann alle Menschen impfen, wie wir vorzugehen haben. Es ist durchaus damit zu rechnen, dass man vielleicht die eine oder andere Auffrischung wird brauchen. Mhm. Im Moment hat man nur relativ kurze Nachbeobachtungszeiten von 2-3 Monaten und da hat man gesehen, dass eigentlich kein wesentlicher Verlust an Immunität da sein dürfte.
Okay, die Frage ist natürlich, ist man dann auch selber zum Beispiel im immun gegen das Coronavirus, aber geht ja auch immer um die Weitergabe der Infektion. Inwieweit können die Impfstoffe auch die Weitergabe blockieren, damit man zum Beispiel nicht eben dann seine Großeltern ansteckt?
Ja. Auch das wissen wir noch nicht genau. Es ist aber eines natürlich relativ gut verständlich. Wenn ich einen Impfstoff habe, der sehr effizient schützt den Patienten vor einer Erkrankung, ja, wie zum Beispiel eben die beiden mRNA-Impfstoffe, die also durchschnittliche Wirksamkeit von 90-95% haben, dann ist natürlich auch zu erwarten, dass ein solcher Impfstoff in irgendeiner Form die Übertragungsfähigkeit eines Geimpften beeinflusst. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine völlige sterilisierende Wirkung daraus resultiert, sprich, dass eine Transmission des Virus von einem Geimpften überhaupt nicht mehr möglich sein wird, aber es ist durchaus denkbar, und das werden auch die nächsten Monate ganz sicher zeigen, dass ein Geimpfter, der entsprechend Antikörper gebildet hat, in wesentlich geringerem Ausmaß infektiös ist und über einen wesentlich kürzeren Zeitraum infektiös ist. Und das ist schon die halbe Miete sozusagen. Ja? Jetzt momentan ist ein Covid-Infizierter ungefähr 10 Tage lang infektiös. Und da kann er zumindest 5 Tage lang die Infektion, weil er ganz massiv Virus ausscheidet, weitergeben. Und wenn wir das erreichen, dass wir zum Beispiel bei Geimpften nur 2 Tage hochinfektiöse Zeit haben und 3 weitere Tage, wo er ein bisschen infektiös ist, dann ist das natürlich schon eine tolle Reduktion.
Gibt es hier Unterschiede zwischen den einzelnen Impfstoffen? Also
wissen wir noch nicht.
Okay.
Kann ich Ihnen noch nicht beantworten, wissen wir noch nicht.
Sie haben auch eben gerade vorhin die Schutzwirkungszahl angesprochen, also zu wie viel Prozent der Impfstoff wirken könnte. Und das klingt dann mit 95% extrem hoch. Kann das in realen Bedingungen dann auch weniger sein? Oder sind das, was kann ich mit diesen Zahlen anfangen? Oder sollte das nicht 100% eigentlich sein? Was ist mit den letzten 5%?
Wissen Sie, 100% ist in der Medizin gar nichts. Außer, dass noch keiner seinen Tod überlebt hätte. Aber der springende Punkt ist einfach der, es ist mir im Moment relativ wurscht, ob der Impfstoff 90% oder 70% schützt. Wichtig ist, dass er die Zahl der Todesfälle und die Zahl der schweren Erkrankungen wesentlich reduziert. Denn das ist das, was natürlich die eigentliche Krankheitslast von Covid-19 bedingt. Wenn jemand, der geimpft ist und nur zu 70% absolut geschützt ist, ja, dann halt für 2-3 Tage einen Schnupfen kriegt und vielleicht, was er sicher, ein bisschen an Husten etc., dann ist das bedauerlich, aber nicht mehr gefährlich.
Aber das heißt, das wird auch nicht mehr so gefährlich sein, selbst wenn man das dann bekommt?
Das ist mit höchster Wahrscheinlichkeit so, ja, dass natürlich, wenn jemand geimpft ist und entsprechend Antikörper hat und er wird dann infiziert, ist natürlich zu erwarten, weil ja auch die zellabhängige Immunantwort angesprochen wird und damit ein sogenanntes Immungedächtnis etabliert ist, dass er dann viel schneller und viel effizienter auf diesen Kontakt antwortet und entsprechend natürlich auch eine geringere Krankheitslast ausbildet.
Die Entwicklung der Impfstoffe ist ja in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit hat stattgefunden und auch dann jetzt die Zulassung. Aber wann genau können wir jetzt wirklich mit den ersten Impfungen rechnen? Wie sieht da Ihre Einschätzung aus?
Also erstens einmal, das mit dieser nie dagewesenen Geschwindigkeit stimmt nicht. Wenn ich Sie erinnern darf an die Schweinegrippe-Pandemie, damals wurden die Pandemie-Impfstoffe in 3 Monaten entwickelt. Ja, also das, nun hat man eben den Vorteil gehabt, man hat schon relativ viel Vorkenntnisse gehabt aus den üblichen Influenza-Impfstoffen. Also, dass man prinzipiell schnell Impfstoffe entwickeln kann, ist nicht so sehr das Problem. Das Problem ist vielmehr, dass man in dem Fall auch mit neuen Technologien gearbeitet hat und natürlich wesentlich akribischer vorgehen musste und wesentlich mehr an Details ausarbeiten musste. Trotzdem ist es so, dass in Bezug auf die Sicherheitsanforderungen von keinem der Hersteller, denn sonst hätten sie gar keine Bewilligung für die Durchführung der Studien bekommen, Abstriche gemacht werden durften. Sie dürfen nicht vergessen, jede Studie muss durch eine Ethikkommission durch. Und wenn hier irgendetwas nicht hinhaut, dann würde sofort die Ethikkommission die Durchführung der Studie untersagen.
Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Impfstoffe relativ bald kommen werden und auch sicher sind.
Ja, also das mit dem bald kommen, würde ich sagen, dass wir sicher im ersten Quartal des kommenden Jahres bereits wenigstens 2 möglicherweise 3 Impfstoffe zur Verfügung haben werden. Das hängt jetzt ein bisschen auch vom Behördenweg ab. Natürlich, die Behörden kommen da den Firmen insofern entgegen, als sie nicht warten, bis alle Unterlagen zusammen sind und dann erst anfangen zu prüfen, sondern da gibt es den Fachbegriff des sogenannten Rolling Review.
Rollendes Verfahren.
Das bedeutet, die Firmen geben systematisch ihre Unterlagen weiter an die Arzneimittelzulassungsbehörde und die prüft schon parallel, währenddem noch die Studie läuft, dass alles in Ordnung ist. Und dadurch erspart man sich natürlich wahnsinnig viel Zeit.
Das sind ja mal gute Aussichten fürs neue Jahr. Herr Kollaritsch, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne geschehen.
Und wir machen jetzt noch einen kleinen Abstecher zu den Wiener Grünen. Am Freitag haben wir schon von den Intrigen in der Landespartei erzählt. Heute startet die nächste Eskalationsstufe. Noch Parteichefin Birgit Hebein hat zwar schon ihren Abschied auf Raten angekündigt, dennoch macht jetzt eine Spendenaffäre die Runde in den Medien. So schreibt die Presse von einem Spendenverein für Hebein, der für den internen Wahlkampf 2018 um den Parteivorsitz Geld gesammelt hat. Und das widerspricht den grünen Transparenzregeln, sagen jetzt anonyme Kritiker. Insgesamt wurden 10.500 Euro gesammelt. Diese Summe kostet den gelernten ÖVPler zwar nur ein müdes Lächeln, aber die Grünen sind bekanntlich anders. Oder aber man könnte sagen, es werden gerade alte Rechnungen beglichen. Wie Markus Sulzbacher in unserem Tweet des Tages schreibt. Spendenverein-Geschichten sind immer das Zeichen, was intern bei den Grünen gerade abgeht. Die Wiener Grünen sind 2020 vor allem mit sich selbst beschäftigt. Und wir wenden uns nach all dem Negativen jetzt noch den positiven Nachrichten zu. Unter Kurier Good News sammeln wir auf Facebook und auch auf kurier.at/goodnews täglich positive Meldungen. Garantiert ohne Corona. Und da haben wir heute die beliebtesten Foto-Hotspots der Österreicher 2020 für euch. Okay, ganz unschuldig ist Corona daran nicht, denn Zufall, Zufall, die kommen heuer fast alle aus Österreich. Nur auf Platz 7 hat sich ein ausländischer Turm eingeschlichen. Der Campanile am Markusplatz in Venedig. Aber Venedig gehört für viele Österreicher einfach dazu. Und welches ist jetzt das beliebteste Fotomotiv der Österreicher 2020? Es ist Hallstatt am Hallstätter See. Weil die chinesischen Touristen ausbleiben, fahren viele an den See, um ihn einmal ohne Stress genießen zu können. Wir Menschen unterscheiden uns also doch nicht so großartig voneinander. Wir sind shiny happy people, wie R.E.M. schon singen. Ich weiß, die haben das damals eigentlich ironisch gemeint, aber wir wollen heute mal nicht so sein. Das war's für heute von mir. Einen ruhigen Abend noch. Ton und Schnitt wieder von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis morgen. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik. Over and out.